Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich den TV-Sportjournalisten Florian Schiedrich bei mir. Einige von euch werden ihn aus TV-Formaten wie das ZDF-Morgenmagazin, den ZDF-Heute-Nachrichten oder auch dem ZDF-Sportstudio kennen. In der heutigen Folge spreche ich mit ihm unter anderem über seine beruflichen Anfänge, schöne und herausfordernde Momente vor der Kamera und darüber, wie es ist, vor einer Fernsehkamera live zu moderieren und dafür früh aufzustehen. Und wir sprechen auch über die Faszination des Behindertensports. Das und mehr gibt es in einer sehr unterhaltsamen und spannenden Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Florian Schiedrich habe ich im November 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Florian, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du hier dabei bist. Ich sehe dich ja sonst vor allem vor der Kamera als Sportjournalist beim ZDF, im Fernsehen und so weiter. Ganz große, dass du hier bist. Vielen Dank und herzlich willkommen.
Vielen Dank, Mirko. Ich freue mich aber auch, muss ich sagen.
Freue mich sehr.
Schön,
freue mich
Gast sehr. Sein zu können.
Du bist ja als Sportjournalist hauptsächlich jetzt, sagen wir mal, beim Fernsehen unterwegs. Wie bist du überhaupt ursprünglich auf die Idee gekommen, Sportjournalist zu werden? Bist du wahnsinnig?
Oh, du weißt schon mal, Fragen zuzuspitzen, das ist gut. Ja, ein bisschen Wahnsinn ist dabei, ne? Weil ich glaube, wer mal drüber nachdenkt und überlegt, um wie viel Uhr so Sportveranstaltungen stattfinden, der weiß entweder abends oder am Wochenende. Und dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, wann man da auch arbeiten muss. Aber das Schöne ist, das war mir irgendwie von Anfang an immer ziemlich egal, weil dann doch die Leidenschaft noch viel größer ist, als das Leid, am Wochenende arbeiten zu müssen. Und deswegen war es, weiß ich nicht, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Dingen. Also
kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Saigon-Restaurant an der Sihlporte. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der City. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Es ist an Nummer 1 steht eben die Sportleidenschaft. Die ist gewachsen, weil ich einfach selbst im Sport aufgewachsen bin, im Sportverein. Vor allem bei mir war es Tennis, dass ich da 6 bis 7 Tage sogar die Woche trainiert habe und dadurch auch in einem Sportverein eigentlich sozialisiert wurde, Menschen und Freunde vor allem kennengelernt habe und gemerkt habe, was einem Sport alles gibt. Und das, glaube ich, habe ich irgendwie seit Jahren immer schon im Herzen und war dann auch irgendwann so ein bisschen mein Anspruch zu sagen, es ist natürlich toll, wenn man auch anderen Menschen zeigen kann, was Sport alles leistet, liefert, bringt. Und so ist erstmal so diese interne, intrinsische Motivation da, dass man da gerne arbeiten wollte für. Und dann gab es noch ein paar andere Umstände, die sicherlich auch geholfen haben. Ein Umstand war, dass mein Vater, der hatte in Berlin mal eine lokale TV-Sportsendung. Mhm. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gibt ja auch gar nicht mehr so viele Lokal-TV-Sender heutzutage.
Ja,
aber
Gottes, ja.
Das war damals, also ich komme ja aus Berlin und das war damals auch der sogenannte Spreekanal. Mhm. Den gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und dort hatte er, der war, muss man dazu sagen, selber gar kein Sportjournalist, sondern eigentlich Lehrer und hat das nur als Hobby gemacht mit ein paar Freunden, eine Sportsendung, die war qualitativ auf einem Local Level, sagen wir mal, aber das hatte halt zur Folge, dass ich eben als kleiner junger Mann, also wirklich auch als Schüler, da immer mal über die Schulter gucken konnte und das eben mit meiner Sportbegeisterung total beeindruckend fand und toll fand und Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich dann auch mal gewollt, also ich wurde da nie zugedrängt, aber auch mal gewollt, mal irgendwie so eine Fußball-Zusammenfassung einfach selber zu machen und da mal was reinzusprechen in so ein Mikro oder vielleicht auch mal einfach vor der Kamera irgendwas aufzunehmen und so. Waren das so die ersten Gehversuche. Mhm. Und während meines Studios, was gar nichts erstmal per se mit Sport zu tun hatte, sondern Politikwissenschaften, habe ich aber gemerkt, dass es mich trotzdem weiter zum Sport drängt. Mhm. Und habe dann viel auch über Erfahrung sammeln, Praktika parallel zum Studium absolviert in verschiedensten Sportredaktionen unseres Landes. Und und irgendwann wurde eine Tür frei, dass ich im ZDF als freier Mitarbeiter angefangen habe. Nicht gleich als Moderator, mhm. aber so, das mal so in ganz Kürze. In Kürze, also für mich in Kürze. War jetzt trotzdem lang, ne?
Ja, alles gut, alles gut. Dafür ist der Podcast hier da. Genau dafür, für so Geschichten. Wann bist du denn dann auf dem Lerchenberg gelandet?
Also, meinst du den Lerchenberg als ZDF Mainz oder meinst du es generell als ZDF?
Sagen wir als ZDF, das ist ja nicht nur Lerchenberg, ja, aber ja.
Genau, ja. Denn also ich habe angefangen im Morgenmagazin, mhm. und das Morgenmagazin befindet sich oder wird aus Berlin auch, mhm. ausgestrahlt. Mhm. Und der Lerchenberg selbst ist ja der ominöse Berg in Mainz, auf dem natürlich auch viele Sendungen, mhm. Ausgestrahlt werden. Und lustigerweise, jetzt während wir den Podcast hier aufnehmen, komme ich gerade aus Mainz auch und war gerade auf Lerchenberg. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die ZDF-Geschichte ist wirklich Generation Praktikum dann irgendwie auch. Ich habe ein Praktikum im Morgenmagazin neben, wie gesagt, schon vielen anderen Redaktionen dann auch dort gemacht und hatte da während meines Praktikums damals, das war mitten in der Studiumszeit, auch mal die Möglichkeit, einen Beitrag zu machen. Da waren die Eisbären Berlin Meister, mhm. geworden und solche Sachen. Und irgendwie ist das den Entscheidern da auch so ein bisschen in Erinnerung geblieben, dass man als Praktikant da ein paar Sachen auch schon machen konnte und da auch was gesendet werden konnte und so weiter. Und als ich dann mit meinem Studium fertig wurde, das war dann wiederum bestimmt 4 Jahre erst nach diesem besagten Praktikum, mhm. Das war dann 2011, da war es so, dass mir wirklich gesagt wurde, du hier, oder ich wurde kontaktiert, mhm. sogar, dass da gerade eine kleinere Stelle als freier Mitarbeiter frei wird, der sich um Dinge kümmern kann, wie dass das richtige Bild im Hintergrund zu sehen ist. Ne? Immer die besten Fehler, die passieren, die falsche Flagge im Hintergrund oder sowas. Oder die sogenannten Inserts, also dass man, wenn Jürgen Klinsmann im O-Ton spricht, dass man den dann auch einblendet. Also solche Sachen, mit denen habe ich angefangen für, weiß ich nicht, gar nicht 40 Arbeitstage im Jahr, so ein kleiner Mini-Vertrag als freier Mitarbeiter. War für mich ein super schöner Einstieg, um auch nochmal zu gucken, wie alles passiert, was alles passiert im Sport, wie Sendungen gebaut werden. Und da war das Morgenmagazin eine ganz tolle Fläche. Und dann, jetzt haben wir ja mittlerweile nicht mehr 2011, kam dann immer eins zum anderen. Also dann ging es irgendwie in den Beschäftigungen immer weiter, dass ich angefangen habe, wir nennen das Stücke, also kleine Beiträge zu machen über die verschiedensten Themen, die zu vertonen, die aber auch schon zu drehen und vorher zu schneiden. Und irgendwann kam auch der Step, dass man sich irgendwo vor Ort hinstellen konnte und dass mal zu einem geschaltet wurde und man erzählt hat, was gerade die aktuelle Nachrichtenlage ist oder was hier und da los ist. Und aus dem wiederum hat sich dann auch entwickelt, dass ich zu dem einen oder anderen Moderationscasting eingeladen wurde und moderieren konnte. Und und deswegen ist das heute mittlerweile, jetzt spulen wir ein bisschen vor von 2011, so, dass ich bestimmt ja über 110, 20 Tage im Jahr im ZDF am Moderieren bin. Und das ist wunderschön, den Sport so begleiten zu dürfen. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, eben irgendwie auch zeigen zu können, was den Sport ausmacht und dass er Menschen zusammenbringt. Und ich glaube, der Wert, um das vielleicht auch schon mal vorwegzunehmen, ist vielleicht wichtiger denn je in dieser Zeit, dass es etwas gibt, was Menschen zusammenbringt. Und deswegen finde ich es ganz toll und bin auch irgendwo immer noch ein Stück weit demütig und dankbar, das alles machen zu können.
Wie hat sich denn das angefühlt, dass du zum allerersten Mal vor der Kamera standest dann für das MoMA oder für was anderes? Das ist der erste Moment, okay, jetzt geht's gleich los, jetzt bin ich gleich live oder auf Sendung und dann muss ich anfangen zu quatschen.
Ja, also ganz ehrlich, also 0,0 abgezockt hat sich das angefühlt.
Kann ich mir vorstellen.
Volle Dröhnung, Aufregung. Ja. Das weiß ich auch noch ziemlich genau. Also das erste Mal, so die erste richtige Studio-Moderation im Morgenmagazin, die war lustigerweise, kleiner Sidestep, gar nicht im Sport, sondern ich wurde damals gecastet im Morgenmagazin für die sogenannte Frühschiene. Das ist von 5.30 Uhr bis 7 Uhr die Nachrichten oder alles, was nicht Sport ist, im Morgenmagazin zu moderieren, fand ich auch sehr reizvoll. Mhm. Ich habe, wie gesagt, Politikwissenschaft studiert und auch das interessierte mich alles sehr. Deswegen hatte ich da an einem Casting teilgenommen für die sogenannte Frühschiene im Morgenmagazin. Das bedeutete natürlich früh aufstehen, bedeutete aber auch, dass man da eben die Chance bekam, moderativ schon mal aktiv zu sein. Und mein allererster Moment vor der Kamera war dann demzufolge in einer Morgenmagazinwoche 2015 muss das gewesen sein. Das weiß ich noch ganz genau. Um 5.30 Uhr, wie gesagt, gingen wir auf Sendung und ich habe mir genau zurechtgelegt im Kopf, wie ich jetzt gleich Hallo sage und das sind die folgenden Themen sage und das, also was sind meine ersten Worte, damit da gar nichts schief gehen kann. Und ich habe da zusammen moderiert mit der ganz, ganz wundervollen Kollegin Anja Heide aus dem ZDF. Morgenmagazin. Und sie ist natürlich so gewesen, dass sie mich spontan irgendwas gefragt hat, sodass ich ja gar nicht erzählen konnte, was ich mir gerade im Kopf zurechtgelegt hatte. Und ich muss es mir irgendwann bei Gelegenheit mal wieder angucken, aber ich glaube, ich würde lügen, wenn man es mir nicht angemerkt hatte, dass ich jetzt erstmal überlegen musste, was ich eigentlich spontan sagen musste. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass man dann natürlich mit der Zeit erstmal die Erfahrung und Routine entwickelt, sich die Dinge gar nicht so zurechtzulegen, sondern genau dann authentisch ist, wenn es auch einfach mal so ein bisschen aus einem rauskommt. Aber ich kann mich noch gut dran erinnern und du merkst, ein bisschen Aufregung war dabei.
Ja, ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube, jeder, der sagen würde, das war der erste Auftritt, das habe ich gerockt wie sonst was. Vielleicht kann ja sein, aber so ein bisschen Anspannung ist, glaube ich, bei jedem dabei.
Ja, und gehört auch dazu. Ja, also so ein bisschen macht Auftritte auch besser. Und das ist das Schöne. Wir sind ja alle auch irgendwie Menschen mit Hormonen und so weiter. Ne? Mhm. Also so ein bisschen Adrenalin
darf ja menschlich, auch ja, klar.
Gerne immer wieder sein. Und das macht es dann auch gut und bringt den Fokus und die Konzentration. Ich glaube, da kann man auch immer eine Parallele zum Live-Senden zu Sportlerinnen und Sportlern ziehen. Da ist es wahrscheinlich auch ganz gut, wenn sich das nicht alles nach Routine, sondern ein bisschen nach Aufregung anfühlt.
Ja, alles ein bisschen menschlich, ne? Nicht so nach Skript, sondern es passiert dann dazu, wie es ist. Also bestes Beispiel, auch schon wieder länger her, aber Per Mertesacker, der ganz klar gesagt hat, sag mal, also, was wollen Sie? Sollen wir wieder scheiße spielen, rausfliegen oder wollen wir Weltmeister werden? Ich gehe jetzt erst mal in eine Eistonne.
Ja, das sind ja auch die Momente, die Emotionen, die nicht geplanten Dinge, ne? Da sind wir wieder beim Thema, von denen so viel lebt und auch das ist so schön, sich, das war übrigens auch ein ZDF-Interview, das du gerade zitierst, dann auch mit den beteiligten Kollegen da immer mal.
Boris Büchler war es, ne, glaube ich.
Genau, bei einem Kaltgetränk da mit einem Schmunzeln mal drüber zu sprechen und das ist natürlich auch ganz schön.
Ich weiß gar nicht, war es auch Boris Büchler, der das abgekriegt hat, dann später, ein paar Jahre später von Toni Kroos, von wegen,
also nee, hat's denn, das war nicht Boris, sondern, aber es war auch ZDF,
ja.
das war Nils Kaben.
Ja. Auch stelle ich mir dann aber auch als Reporter dann im Moment so ein bisschen sehr tricky vor, wenn dann so eine Antwort kommt vom Gegenüber, so, okay, jetzt musst du schnell schalten, ruhig bleiben und irgendwie sofort weitermachen oder das irgendwie abmoderieren und wie auch immer. Also hattest du sowas auch schon, so einen Moment?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, toi, 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 noch nicht, weil es sind natürlich keine einfachen Momente, das ist ganz klar. Mhm. Und ich meine, klar, wir Sportjournalisten in Deutschland, wir verstehen uns ja trotzdem auch immer noch als Journalisten, die eine gewisse Distanz zu wahren haben und jetzt auch im Falle des Erfolgs jetzt nicht unbedingt die sind, die jetzt mit feiern. Wir berichten mit drüber. Mhm. Da war natürlich die Situation nach einem Champions League-Sieg von Real Madrid gut. Da war es dann Toni Kroos ein Ticken zu negativ. Da kann man jetzt verschiedenster Meinung sein, wer da welchen Fehler gemacht hat und so weiter und so fort. Aber das Schöne unterm Strich ist trotzdem, und das sieht auch der Nils Gaben so, dass es am Ende Live-Momente sind und da kann natürlich einfach in jede Richtung immer ganz viel passieren. Dann hast du Live-Momente im Sport, die immer auch mit Emotionen zu tun haben. Du hast ja ganz oft in den ZDF-Interviews, vor allem, die wir führen, natürlich auch die Sportler selten schon ausgeruht, sondern noch mental mittendrin. Das ist ja auch das, was die Zuschauer wollen. Das ist ja auch das, was wir wollen, dass man da noch mit drin ist. Aber es macht es natürlich auch gerade dann immer mal gerne ein bisschen herausfordernder.
Was hattest du denn so für, wenn du dich erinnerst, rückdenkst, was waren so für dich die schönsten Momente, Interviewmomente, die du bisher haben durftest? Also vielleicht auch besondere Momente, weil es Sportler waren, die etwas Besonderes im Moment oder nachher oder zuvor erreicht haben oder so. Kannst du dich da an was erinnern?
Ja, das ist echt verrückt, dass so eine riesen Bandbreite ist, dass ich bei diesen Fragen kommen immer so ganz, ganz viele Dinge in meinen Kopf.
Umso
Und
schöner, ne? Also.
ja, total. Und dann fällt mir trotzdem bei dieser Frage in letzter Zeit immer wieder ein, dass es auch die Dinge sind, die mich einfach so wahnsinnig berühren. Also ich finde zum Beispiel, und damit gehen auch mal gleich ganz liebe Grüße raus, Christina Vogel fällt mir damit ein. Und zwar hatte sie ja leider diesen so dramatischen Unfall damals im Training in Cottbus, nachdem sie dann auch relativ schnell die Nachricht bekommen hat, dass sie nicht mehr wird laufen können, geschweige denn Radfahren können. Und dann war es so, sie ja länger im Krankenhaus war und irgendwann im Krankenhaus, auch in Berlin war das, eine Pressekonferenz gab und sich sozusagen ja erklärte, wie ist ihre Situation, wie geht's ihr? Und schon diese Pressekonferenz fand ich, wie sie da aufgetreten ist, war ganz beeindruckend, weil sie sogar davon sprach, sie fühlt sich das erste Mal im Leben frei, weil sie gar nicht mehr den Druck empfindet, jetzt Leistung bringen zu müssen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier war es dann so, dass ich das fürs ZDF und die ARD hatte das auch, dass wir ein exklusives, langes Interview mit ihr führen konnten. Und ich hatte dann die Gelegenheit, mit ihr bestimmt eine halbe Stunde ein exklusives Interview zu führen über ihre Gedanken, über das, was passiert war, über das, wie sie jetzt übers Leben denkt und so weiter. Und das ist bislang heute für mich einer der beeindruckendsten Momente. Da rede ich jetzt gar nicht eben über den Sport und da fiel ein 1 zu 0 und ich habe gefragt, wie waren das, sondern wirklich über einen Menschen, der so eine Stärke besessen hat, darüber zu reden, über diesen Schicksalsschlag. Aber und vor allem, und das ist das, was mich eigentlich so beeindruckt hat, die Kraft zu haben, die Stärke zu haben, gleich wieder so vorauszublicken, sich selbst Perspektiven zu schaffen. Mittlerweile ist sie ja sogar aktiv in der Politik, hat sich mit ihrem Mann ein tolles Haus gebaut und ist einfach ein super lebendiger und vor allem fröhlicher Mensch. Das hat sie nicht verloren und das war auch schon an dem Tag so. Und das sind so die Dinge. Eigentlich die Personen dann auch hinter dem Sport, die Charaktere, die da drin stecken, durch den Sport natürlich auch irgendwie reich an Erfahrungen und Kenntnissen und so weiter. Aber das finde ich eigentlich das Spannende. Und das ist so ein Gespräch, das bleibt bei mir immer hängen. Und klar, dann sind das auch noch ganz viele andere Erlebnisse, die oh, ich bin, wie gesagt, auch irgendwo dankbar, das machen zu können und macht das selbst mit einer großen Lebensfreude, dass man bei Olympischen Spielen natürlich dabei sein kann oder auch, und da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was ich gerade zu Christina Vogel gesagt habe, auch bei Paralympischen Spielen, die moderiere ich fürs ZDF, sowohl in Tokio, in Peking, jetzt haben wir in Mailand Cortina d'Ampezzo die Spiele. Also da sind ja auch unsere Ansprüche, nicht nur die 1 zu 0 Ergebnisberichterstattung zu machen, sondern natürlich die Geschichten dahinter zu erzählen. Ich war jetzt auch gerade unterwegs Skifahren mit Annalena Forster für, das ist eine Monoskifahrerin, also sie ist auf die Welt gekommen, ja, ihr hat ein Bein gefehlt, das andere verkürzt und ist aber mit einem Monoski unglaublich erfolgreich unterwegs, hat schon Paralympicsiege, Paraweltmeisterschaften gewonnen und Wir wollen auch im Rahmen einer Dokumentation mal wirklich genau dahinter blicken, wo ziehen diese Menschen ihre Stärke, ihren Lebenswillen her, um einfach zu sagen, ja, es ist doch alles wunderbar. Ich setze mir meine Ziele auch in der Welt, in der ich lebe. Und das finde ich alles so schön und beeindruckend. Das ist am Ende so inspirierend, dass es einfach irgendwie das auch immer ausmacht. Und ja, also so von der Location noch, was mir natürlich auch wirklich immer in Erinnerung ist, dass ich bei 2 Ironman-Weltmeisterschaften als übertragender Moderator dabei sein konnte auf Hawaii.
Wow.
Und das ist natürlich einfach, weil es am anderen Ende der Welt ist, schon mal toll, aber auch als Event ebenfalls toll, weil zusätzlich zu den vielen Profisportlern, Jan Frodeno, Grüße, als Experte bei uns dabei gewesen und so weiter, hat man da aber natürlich auch eine Flut von wundervollen Amateursportlern, die da sich auch für qualifiziert haben, und dieser Vibe und Geist, der da entstanden ist, das ist, das einmal mitzuerleben und darüber auch berichten zu können, nicht ganz unanstrengend übrigens, weil ein Ironman WM natürlich sehr lange dauert, aber da bin ich nicht mehr meckern, war einfach auch fantastisch. Also das sind so die paar Dinge, die mir einfallen, aber ich könnte hier ewig weiterreden, Mirko.
Wunderschön. Na, ich bin das mega. Das alles, was du jetzt auch für Bilder geschaffen hast, zum sich ausdenken, eben, wenn wir jetzt gerade bei dem Paralympic-Behindertensport bleiben.
Ja, sorry, da war viel drin gerade.
Ja, alles gut. Genauso soll es sein. Nein, alles gut. Ja. Ich kann das nur unterstreichen. Ich durfte selber 7, 8 Jahre lang als Nachwuchsfahrer bei den Behindertensportlern Ski Alpin mitfahren, bei den Schweizern. Ich habe das hier im Podcast schon ein paar Mal an geeigneter Stelle gesagt und erzählt, dass ich das erste Mal, als ich da am Berg oben stand und dann saß quasi neben mir der eine im Mono-Ski, der andere ein Sehbehinderter mit seinem Guide, der nächste mit einem amputierten Bein, also nur mit einem Bein unterwegs. Und die sind dann runtergerast und ich habe dann nur gedacht, also wenn die das können, dann kannst du das schon dreimal, weil du hast 2 Beine. Sag, okay, das eine ist das Behinderte, aber du stehst auf 2 Skiern und hast noch einen Stock dazu. Also stell dich nicht so an. Und das war diese Zeit da mit diesen Menschen, auch diese Schweizer Meisterschaften mitzufahren, Europacup mitfahren zu dürfen und diese Menschen auch kennenzulernen, das war wirklich lebensverändert und prägend.
Also, voll. Ja. Geht mir ganz genauso. Und ich finde auch das Spannende, dass das geht ja auch nicht nur darum, Menschen mit Behinderung zu inspirieren, sondern natürlich jeden und vielleicht auch mal das ein oder andere zu relativieren und zu denken, ja, worum geht's hier eigentlich? Ja, lasst uns doch ein bisschen anlächeln, miteinander was machen. Und weil du das gerade ansprichst mit, du standst auf dem Berg, der eine hat mich richtig gesehen, der eine hatte, weiß ich nicht, ein kürzeres oder kein Bein oder irgendwie so. Das hat gerade Annalena Forster auch bei diesen Dreharbeiten zur Doku so sympathisch erzählt, dass die dann, wenn die zum Beispiel abends als deutsches Paradigm essen sind, dass dann halt der eine die Karte gar nicht richtig lesen kann, aber dann kommt halt der, dem vielleicht der Arm fehlt, liest ihm die Karte vor, aber lässt sich dafür die Gabel reichen. Was für ein Teamgefüge, die schätzen das, die sind wie eine Familie dadurch und das kreiert natürlich auch einen unglaublichen Zusammenhalt und das dann alles wieder über den Sport, ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Also es ist einfach schön.
Mega schön und gerade so Behindertensport, dass ich weiß, es gibt gute Gründe dafür, aber dass der Behindertensport halt auch das Problem wie der Breitensport hat, dass er nicht so regelmäßig in den Medien präsent ist, wie jetzt halt Fußball, Eishockey und andere große Sportarten, Tennis. Also nur alle 2 bis 4 Jahre.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Saigon Restaurant an der Sihlpforte. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der City. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Das ist die Wahrheit, das ist so. Die Paralympischen Spiele, sowohl im Sommer und Winter, werden natürlich mittlerweile auch immer mehr übertragen. Also es lässt sich an den Zeiten, die übertragen werden, sehen. Wir haben in Paris 2024 übrigens auch unglaubliche Atmosphäre gewesen. Brauche ich ja, glaube ich, niemandem Sportbegeisterten erzählen. Das war bei den Olympischen Spielen natürlich toll. Und das Verrückte war, dass es bei den Paralympischen Spielen ja genauso weiterging. Also so ein Stade de France, Leichtathletik, morgens 10:30 Uhr, Frühsession, erste Qualifikation. Und da sind dann eben 70, 80.000 Menschen im Stadion. Und wir reden von den Parawettbewerben. Da merkt man, es ist was im Gang. Aber die Wahrheit ist auch, Weltmeisterschaften oder kleinere Weltcups oder so sind dann natürlich nicht die, die täglich irgendwie irgendwo stattfinden. Und deswegen ist es eigentlich umso schöner, die Geschichten zu erzählen. Also ich habe auch 2025 im Sommer, was ein 2025 ein Jahr ohne Paralympische Spiele war, geguckt, wirklich das Thema Inklusion und Sport. Da hatten wir eine Serie, zum Beispiel ein Mittagsmagazin dazu gesendet, ein bisschen auf die Agenda zu heben, um auch mal zu zeigen, ja, wie schwer oder wie leicht, weil nur leicht ist es ja ehrlicherweise auch gar nicht, ist es eigentlich für einen Menschen mit Behinderung mal Zugang zum Sportverein zu schaffen. Und was wir so rausgefunden haben, wenn man mit Akteuren in dem Bereich spricht, dass es oft eigentlich nur so ein bisschen das Mindset ist und da meist die größten Hürden sind. Und wenn das mal ausgeräumt ist, kann man sehr viel in Bewegung setzen. Aber na gut, ich schweife schon wieder ab, aber ich rede ja auch gerne.
Alles gut, gar kein Problem. Ja, 10:30 Uhr Uhrzeit ist eine gutes Stichwort. Jetzt nicht 10:30 Uhr, sondern vorher hast du ja gesagt, mit 5:30 Uhr anfangen und so weiter. Also ja, beim MoMA ist ja wirklich sehr früh. Also ich kenne das selber aus dem Radio, aus meiner Zeit, wo ich dann mal auch mal beim Radio gearbeitet habe und Morgenschicht hatte und dann hieß es, ja, du musst dann muss alles vorbereiten, wenn der Morgenmoderator dann kommt, damit er alles bereit hat und losgehen kann. Das hieß dann für mich 5 Uhr morgens spätestens eher Viertel vor 5 da sein. Und ich bin irgendwie um 3 aufgestanden und Viertel nach 3 losgefahren damals. Also, was ich sagen will, man muss ja wirklich auch so ein bisschen seinen Schlafrhythmus je nachdem auch anpassen, kann ich mir vorstellen. Wie machst du das, wenn du weißt, okay, morgen habe ich MoMA Frühstück, muss um 5:30 Uhr bin ich live auf Sendung oder ab
Ja,
5:30 Uhr?
das ist eine Herausforderung, machen wir uns nichts vor. Also genau, 5:30 Uhr geht es eben auf Sendung und es ist auch so, und das finde ich auch gut so und wichtig so, dass alles, was wir im ZDF-Sport moderieren, das machen auch die Moderatoren selber. Und deswegen sind wir auch keine Sprecher, die vielleicht vorlesen würden, sondern Moderatoren, die sich Inhalte, Gespräche, Fragen, Moderation und so weiter alles selbst überlegen. Das bedeutet, dass man eben nicht um 5:25 Uhr hinkommt und um 5:30 Uhr auf Sendung geht. Nein, man muss natürlich alles vorbereiten. Und diese Vorbereitung fängt in so einem Morgenmagazintag. Ich kann ja mal exemplarisch durchgehen, dann wird das vielleicht so am klarsten deutlich. Ich fange mal kurz damit an, dass ein Morgenmagazintag ist vorbei. Um 9 Uhr ist die Sendung vorbei. Dann ist haben wir danach Sitzungen, einmal in unserer Sportredaktion intern, danach in der Gesamtredaktion mit dem Morgenmagazin. Dann sprechen wir alles vom Tag durch, jeden einzelnen Beitrag, sowohl im Sport als auch nicht. Jedes einzelne Interview, Gesprächsgast, gab es irgendwo eine Schalte hin, was war gut, was hat uns gefallen, was nicht, woraus können wir lernen, woraus können wir vor allem so lernen, dass wir besser werden. Darum geht es eigentlich auch jeden Tag.
Klar.
Man steht da unter Beobachtung, wir wollen das für sehr viele Leute machen und machen das auch für sehr viele Leute. Gerade im Morgenmagazin von 5:30 Uhr bis 9 Uhr sind das sehr viele. Oder wenn ich Wintersport moderiere oder andere Weltmeisterschaften, die Handball-EM, Handball-WM, das wollen wir gut machen. Und da wollen wir natürlich auch transportieren, dass es irgendwie Menschen mit Feuer und Flamme gibt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es diese Sitzungen gibt. Dann geht es noch in weiteren Sitzungen weiter mit dem Blick auf den neuen Tag, also was kommt morgen im Morgenmagazin, welche Gäste könnten wir vielleicht einladen, welches Thema könnte relevant werden. Also das beginnt schon am Vormittag vor der Sendung, dass wir das gemeinsam uns überlegen und natürlich auch schon überlegen, welcher Reporter muss welches Fußballspiel zum Beispiel zusammenfassen haben, was am Abend stattfindet. Welcher Reporter macht dieses und dieses Handballspiel? Ah, oder da ploppt noch ein riesengroßes Thema auf. Doping hier und da. Da müsste noch mal einer recherchieren, damit das heute Abend auch geschnitten fertig als Beitrag vorliegen kann für morgen früh. Also das sind so Gedanken. Dann verlasse ich irgendwann das Haus. Die Sportredaktion im Morgenmagazin plant aber weiter diesen Tag. Und ich kann dann erstmal ein kurzes kleines Nickerchen machen und lege mich dann schon mal für so eine erste Session hin. Will dann aber auch noch was vom Tag haben, deswegen drehe ich jetzt meinen Rhythmus nicht komplett um. Werde dann irgendwann wieder wach, habe noch was vom Tag, mache ein bisschen Sport oder was auch immer alles so Mögliche ansteht. Und dann ist es so, dass ich mich ungefähr gegen 19 Uhr wieder in der Sportredaktion melde und wir quasi das nochmal updaten, was wir am Morgen schon besprochen haben. Ich gehe nochmal gemeinsam mit durch, was hat sich noch über den Tag ergeben, müssen wir nochmal irgendwo reagieren, nochmal ein Reporter das und das Thema bearbeiten lassen oder sollten wir den und den Gast einladen, weil sich an dem Tag das und das noch ergeben hat. Also das ist ein ständiger Austausch und ein ständiges Hin und Her. Und dann gehe ich eigentlich in der Regel auch erst so Richtung 22 Uhr oder so ins Bett.
Oh, okay.
Liegt aber auch oft daran, dass abends immer noch Sport ist und ich will es auch gern irgendwie noch live sehen.
So ein bisschen zumindest.
Und dann klingelt der Wecker um 3. 3 Uhr. Ich habe es zum Glück nicht ganz so weit von meinem Wohnort ins ZDF-Morgenmagazin und bin dann um 3.50 Uhr treffe ich dort ein. Esse sogar ein kurzes, schnelles Frühstück und dann haue ich wirklich in die Tasten. Also das ist dann sofort wach sein, eigentlich die Frage. Also auch geistig wach. Mittlerweile ist das sehr effizient, aber da werde ich dann, fange ich an, mir meine Moderation zu überlegen, habe aber auch am Abend vorher, wo ich nicht ganz so früh ins Bett gehe, wenn ich dann irgendwie weiß, ich habe einen Gesprächsgast, ich habe ein Thema, was vielleicht jetzt auch nicht ganz so schnell reingeht, wo ich erstmal ein paar Texte zu lesen muss, Dopingproblematik hier oder was auch immer, dass ich mich vorbereiten muss, dann habe ich das auch schon ein bisschen am Abend vorher gemacht. Und ansonsten ist der Moment am Morgen, das alles so fertig zu haben. Dann haben wir Morgenmagazin, für die, die es jetzt sehr verständlicherweise vielleicht nicht jeden Morgen gucken, also 6 Sportblöcke in Summe. Das ist immer kurz vor der vollen und kurz vor der halben Stunde. Das sind meist so im Schnitt 5 Minuten. Und diese 5 Minuten wollen wir dann natürlich, das ist unser Anspruch, so füllen, dass man in den Tag starten kann und weiß, was ist gestern passiert, was kommt heute auf uns zu, was sind die Themen, über die im Sport geredet wird. Von den 6 Sportblöcken sind wir aber auch so, dass sich die aufeinanderfolgenden Sportblöcke auch unterscheiden. Mhm. Also, dass wenn man zum Beispiel den kurz vor halb oder kurz vor voll guckt, dann hat man 2 verschiedene gesehen und wurde nicht mit dem gleichen berieselt.
Wie beim Radio.
Ja. Und?
Ja. Ja. Wie beim Radio.
Genau,
hin und
genau. Ja. Richtig. Und das ist jetzt mal so exemplarisch ein Morgenmagazin-Tag. Das zieht man dann von Montag bis Freitag so durch. Und dann haben wir das System in Deutschland, dass sich die ARD und das ZDF abwechseln. Das heißt, man hat auf jeden Fall mal danach eine Woche kein Morgenmagazin. Dann wechseln wir uns aber auch in der Moderationssportcrew noch untereinander ab. Das heißt, in meinem Leben ist es in Anführungszeichen nur jede 4., 5. Woche, die ich im Morgenmagazin moderiere. Und das ist natürlich bei diesen Schlaf- und Rhythmuszeiten auch gar nicht mal so schlecht und macht das Jobleben natürlich auch sehr, sehr abwechslungsreich, weil man eben nicht nur fürs Morgenmagazin sportmäßig arbeitet, sondern auch für verschiedenste Sendungen. Also bei uns nennt sich das Format ja Sportstudio Live, wenn wir von irgendwelchen Weltmeisterschaften, ob es nun Ironman WM, Rad WM, Beachvolleyball WMs, Wintersport, Fußball, was auch immer, Handball EMs, WMs sind, dann ist das Format Sportstudio Live. Und das hatten wir vorhin auch schon, weil ich gerade aus Mainz komme, es gibt auch einen Sportblock in unseren Heute-Nachrichten und das Heute-Studio ist nun mal auf dem genannten Lerchenberg in Mainz und dort gibt es eben auch immer wieder Einsätze in jedem Monat für mich und deswegen ist das mittlerweile zusätzlich zum Morgenmagazin einfach ein brutal und das auf wirklich schönste Art und Weise vielfältiger Job.
Und bist ja nicht nur dann so früh morgens ab und zu dran, sondern auch mal Samstag spätabends, ZDF genau. Sportstudio. Genau. Ist das, du hast vorher gesagt, eben so Gespräche, wo man auch ein bisschen in den Hintergrund ein bisschen mehr als nur um den Sport und so weiter reden kann. Da kann ich mir vorstellen, dass das Sportstudio gerade für solche Dinge auch gut ist, dass man ein bisschen länger mit den Gästen, mit dem Gast reden kann. Gibt es da jemanden, ein Erlebnis, einen Gast, wo du sagst, hey, da erinnert mich am sehr, sehr gerne dran, weil das aus einem bestimmten Grund sehr schön war, sehr speziell war?
Also grundsätzlich ist es wirklich so, genauso wie du sagst, ich will es nochmal kurz unterstreichen, das ist natürlich, das Sportstudio ist eine Institution in Deutschland, ne? Ja. Das ist eine Sendung, die hat es immer schon gegeben, aber natürlich auch eine Sendung, die, die früher noch vielleicht auch dadurch mehr Leute noch erreicht hat, weil nicht jeder um 15.30 Uhr schon live alles geguckt hat. Genau. Ich sag mal, auch in Zeiten der nicht-sozialen Medien, selbst in Zeiten des fast schon Nicht-Internets, da war das natürlich einfach noch toll, wenn man dann im Free-TV die Spiele bekommen hat. Und das Schöne am Sportstudio ist, wir wollen natürlich auch in Zeiten mit der vielen sozialen Mediennutzung und in Zeiten, in denen eigentlich jeder das Ergebnis schon kennt, natürlich auch noch einen Mehrwert liefern mit dieser Sendung. Selbst um diese späte Uhrzeit am Samstagabend. Der Mehrwert ist natürlich, das eine liegt auf der Hand, das ist dieses sogenannte Samstagabendspiel, was woanders vorher nicht im Free-TV läuft. Aber der Mehrwert ist natürlich auch, und da sind wir bei dem Punkt, mit Gesprächen und Ansätzen, wie erzählen wir die 15.30 Uhr Bundesligaspiele zum Beispiel, noch einen Mehrwert zu bieten und da nochmal irgendwie dahinter zu schauen. Und das macht dann eigentlich auch großartigen Spaß. Und man merkt wirklich, nach jedem Spieltag gibt es nun mal auch Geschichten, Dynamiken, was sich wieder verändert hat. Wo gibt es irgendwelche Sachen, wo man was rausziehen kann? Und ich muss sagen, ich erlebe da immer wieder, weil ich da dieses Format oft interviewe oder moderiere. Das ist das sogenannte Mini-Studio. Also bei dem Samstagabendspiel vor Ort im Stadion versuchen wir uns die Personalie rauszuziehen, die am interessantesten taugt für ein 4-minütiges Interview. Und und da gibt es also wirklich immer wieder die schönsten und spannendsten Begegnungen, muss ich sagen. Da fällt es mir jetzt ehrlicherweise auch echt schwer, so eine Person zu nennen, die irgendwie gut ist. Ich finde aber, dass es sehr, sehr viele Menschen in der Bundesliga gibt, die auch wirklich noch liefern, auch so ein bisschen außerhalb der Norm. Also da gibt es natürlich auch mittlerweile das ist ja auch eine Kritik, die die Bundesliga erreicht, auch aufgrund der sozialen Medien. Keiner traut sich mehr richtig, was zu sagen, aber mir fallen trotzdem Leute ein. Ich weiß gar nicht, ich muss gerade an Marco Rose denken, den hatte ich als Leipzig-Trainer, ist er ja mittlerweile nicht mehr, aber schon häufiger in diesem Mini-Studio-Format. Und es ist für mich einfach grundsätzlich ein sehr, sehr angenehmer Typ, der aber im Interview trotzdem nicht immer leicht ist. Mhm. Aber das ist halt jemand, da kommen nicht die vor zurechtgelegten Sätze, sondern da passiert etwas und der stellt sich vor seine Mannschaft und macht das klasse. Und ich finde, da kann man schon nochmal gucken, dass man wirklich auch in Deutschland spannende und tolle Charaktere hat. Also wir gucken und greifen uns da auch gerne mal so die Sportchefs der Vereine, weil da geht es natürlich darum, was wird so im Hintergrund an Strücken gezogen, welchen Druck gibt es da natürlich auch. Da gibt es natürlich auch oftmals die Frage, wenn es nicht läuft, wie ist es gerade mit dem Trainer und so weiter. Und trotzdem, da fallen mir eben diese Typen ein, da zähle ich auch einen Christian Streich dazu, dem hört man gerne zu, da kommt was bei rum. Da geht es auch mal, was jetzt glaube ich auch zu dem passt, worüber wir uns hier unterhalten, über diese 1:0 Berichterstattung hinaus, den Blick fürs große Ganze haben. Und das sind eigentlich die Gäste, die ich da am liebsten habe.
Ja, also den Namen, wie du jetzt gesagt, Marco Rose und Christian Streich sowieso, der hat ja in seiner mehr als Dekade als SC Freiburg-Trainer mehrere Pressekonferenzen auch gehabt, die viral gegangen sind, weil er eben, wie du sagst, über den Tellerrand hinausgeblickt hat und auch mal gesellschaftlich etwas angesprochen hat, was ein bisschen mehr als nur Fußball war. Und dass das gehört auch dazu, wenn man es als Mensch, wenn man es als Typ auch so rüberbringen möchte und kann. Ne? Also gibt natürlich auch so Leute wie, gibt sicher auch Trainer und Leute, die sagen, Stab, ich bin Trainer und ich rede jetzt über die Aufstellung und sonst was und ansonsten nichts, aber gibt beides, ne? Gibt beides.
Genau so ist es. Und dann ist es aber natürlich auch der Anspruch von uns Journalisten, selbst wenn es eben diese Menschen gibt, Da kann man schon auch versuchen,
Das Wort
mit
zu kitzeln.
Fragestellungen,
Ja.
mit dann irgendwie zu versuchen, da trotzdem was rauszukitzeln. Das ist natürlich auch manchmal das Reizvolle, auch nicht immer leichte, aber das, worum es ja auch am Ende geht. Und bei dem Ganzen, und das glaube ich eben auch ein großer Schlüssel, respektvoll, aber auch als Journalist dagegenüber treten, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, weil nochmal. Die Sportlerinnen und Sportler, die sind da in einer emotionalen Situation. Die kommen gerade aus dem, wo es auch wirklich Druck gibt, wo geleistet werden musste, wo es auch um Geld geht. Also all diese Dinge sollte man natürlich auch als Journalist im Hinterkopf haben und dann den Job mit Werten und mit Respekt machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn das der oder die gegenüber liegenden oder stehenden Athleten merken, dann ist das eben auch schon mal die halbe Miete und eine Gesprächssituation kann gewinnbringend sein. Ja.
So gegen Schluss möchte ich noch ein bisschen zu dir persönlich kommen. Hast du einen Lieblingsarbeitskollegen oder Kollegin, ohne jetzt die anderen zu sagen, du Trottel, aber vielleicht jemanden, mit dem du besonders gerne beim MoMA oder beim Sportstudio aus Gründen zusammenarbeitest?
Also das Schlimme ist ja, wir sind im ZDF ja doch, also das sind nicht nur die Moderatoren, ne, sondern es sind ja auch die Beiträge machen, die hinter den Kulissen arbeiten und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, das ist jetzt nicht, weil ich mich hier irgendwie rausreden will,
Aber
aber
es sind
ich muss
alle.
echt sagen, das ist ein bisschen hat das Familiencharakter. Also
Schön,
wenn man
schön.
Sowohl in Berlin um diese Uhrzeiten, die ich gerade beschrieben habe, mit Menschen sich da früh morgens und alle sind völlig verschlafen, das erste Brötchen holt gemeinsam, schmeißt das genauso zusammen, wie als wenn man auf irgendeiner Handballübertragung mit einer großen Crew ist und alle auch ein bisschen Zeitdruck haben, weil jeder da und da um die Uhrzeit wird gesendet oder so. Dann hat man schon mit so vielen Menschen aus dieser ZDF-Sportfamilie so viele gemeinsame Erlebnisse, dass ich ernsthaft, also das hat wirklich einen Grund, nicht sagen kann, mit wem, sondern ich laufe da einfach gerne über die Flure, auch auf dem Lerchenberg und freue mich, wenn wir uns als Kollegen treffen. Und ich glaube, da merkt man auch, dass es schön ist, ja, im Sportbusiness zu arbeiten, weil jeder und jede, die und der da arbeitet, die haben irgendwie schon ihr Herz am richtigen Fleck und sind auch begeisterungsfähig. Deswegen ist das, ich kann es einfach gar nicht sagen, hier und da, sondern das ist wirklich eigentlich wie so eine kleine Arbeitsfamilie. Ich glorifiziere das jetzt sicherlich ein bisschen für viele, aber es ist irgendwie auch so. Also wir haben wirklich Lust, Sport darzustellen und das ist in dieser Welt mit immer mehr Playern, die es ausspielen, mit immer teureren Rechten, so also Bildrechte werden immer teurer, die Konkurrenz wird immer größer. Ist das natürlich einfach trotzdem schön, dass es noch so ist und das genieße ich.
Ist es eigentlich ein Unterschied für dich, wenn du bei der im Heute bei den Heute-Nachrichten die Sportteil machst, wenn das jetzt jemand ist wie Mitri Sirin, mit dem du auch schon beim MoMA vielleicht auch schon ein paar Sendungen gemacht hast, als wenn es jemand ist, den du sonst nicht so mitarbeitest aus deiner Arbeit?
Ja, das ist lustig. Ja, also mit jedem Menschen gibt es eine andere Dynamik, ne? Das wird auch immer wieder überlegt, wenn wir Experten einkaufen. Funktionieren die beiden als Duo? Ist da natürlich auch immer eine Frage, ja. Also ich habe zum Beispiel ein ganz fantastischer Kerl, wir verstehen uns auch super, Marcel Kittel als Radsportexperte. Wow. Denis Schindler kommt jetzt auch im Radsport dazu, kommt aber eben auch bei den Paralympics als meine Expertin dazu. Das sind so Dinge, die werden sich vorher genau überlegt, wer funktioniert da zusammen. Ich muss auch wirklich sagen, Handball, Sören Kristoffersen auch. Beste Grüße gehen raus. Also daraus hat sich auch eine richtige Freundschaft entwickelt sogar. Und das ist einfach toll. Und da geht es immer wieder um Dynamiken. So, und jetzt bin ich wieder abgeschweift. Du wolltest wissen, ob ich dann Unterschiede spüre bei den Heute-Moderatoren. Da kann ich dir sagen, die Medienwelt ist ja am Ende auch eine kleine Welt. Und
Absolut.
was ich vorhin noch gar nicht erzählt habe, ist, dass ich nach meinem Studium nicht nur im ZDF angefangen habe zu arbeiten mit diesem Job, die Hintergrundbilder und so weiter, sondern ich konnte relativ schnell über ein Casting den Sport moderieren in der Deutschen Welle. Das ist ein Sender, der sendet mittlerweile gar nicht mehr auf Deutsch, aber hat damals in diesen Zeiten 2011 sozusagen noch Fernsehprogramm gemacht, deutsches Fernsehprogramm für viele, die außerhalb Europas unterwegs sind. Und da gab es die Nachrichten sogar alle 2 Stunden mit einem Sportblock. Mhm. Und das erzähle ich jetzt gerade deshalb, weil ich dort die ersten Sendungen gemeinsam mit Jana Pareiges moderiert habe. Und Jana Pareiges ist mittlerweile, wenn nicht Mitri die heute Sendung moderiert, auch eine Kandidatin der Hauptmoderatorin der heute 19 Uhr Sendung. Und selbst wir haben da eben jetzt auch schon eine unglaublich lange Verbindung, haben uns dann irgendwann im MoMA wieder gesehen, dann im Mittagsmagazin und jetzt eben auch in der Heute, unsere 4. Sendung, die wir gemeinsam moderieren. Also es ist so lustig, man sieht sich immer zweimal im Leben, Windbruch gibt es in den Medien erst recht. Das ist dann eben auch so, dass wir uns sehr lange kennen und uns da auch immer freuen. Mit Mitri freue ich mich auch unglaublich, ein toller Mensch und es macht einfach nur Spaß und dann freut man sich natürlich sehr und jetzt will ich aber auch noch, ich komme ja wie gesagt gerade aus Mainz und habe gerade in der letzten Woche mit Barbara Hallweg moderiert. Und sie wiederum habe ich jetzt auch erst in den vergangenen Wochen wirklich kennengelernt. Mhm. Und auch das ist einfach, man wird mit offenen Armen empfangen. Das ist irgendwie immer wieder das Schöne. Man trifft offene, tolle Menschen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich freue mich auf alle drei. Egal, wer da ist.
Mega schön.
Das ist, wie gesagt, auch wieder eher die neutralere Antwort, aber weil sie auch ernst gemeint ist.
Ja. Nee, also ich finde es ja umso schöner, dass man, wenn man sagen kann, hey, ich habe so viele mega coole Arbeitskollegen, ich freue mich, mit jedem zusammenzuarbeiten. Wir sind sowas wie eine kleine Familie und so. Das kann auch nicht jeder, glaube ich, behaupten, der in der Arbeitswelt ist. Nee,
das glaube ich auch. Man weiß natürlich auch nie, ich meine, das ist, Medien sind eins der spannendsten Dinge, glaube ich, was auch den Wandel betrifft. Ja. Jedes Medienhaus muss sich überlegen, wie stellen wir uns auf, was machen wir noch zusätzlich, wo, auf welchen Plattformen spielen wir noch mit, wo spielen wir unsere Inhalte noch aus, gerade beim Sport, ja, heißt das natürlich, für welche Plattform müssen wir auch Rechte einkaufen, damit wir das vielleicht da zeigen können. Also da ist ja so viel im Wandel.
Ja.
Dass es natürlich auch irgendwie spannend ist und wichtig ist, das Ganze mit einem Umfeld anzugehen, wo eigentlich viele ja auch oft gar nicht wissen, ja, was ist denn eigentlich in ein paar Jahren? und das schon mal mit einem Umfeld zu tun, was aber auch generell offen und gut an Dinge rangeht, das gibt mir ein gutes Grundgefühl. Mhm. Ja. Mhm.
Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal, du bist auch noch relativ jung, irgendwann mal weg vom TV zu gehen und vielleicht als Schreiber oder ins Radio oder sonst was zu machen?
Total. Also ich finde es auch ganz, ganz spannend. Gerade Radio heißt ja, nochmal mehr mit der Stimme zu arbeiten. Und wie ich auch vorhin schon meinte, fing es bei mir ja im Endeffekt auch damit an, dass ich gar nicht zu sehen war im Fernsehen, sondern erstmal mit Beiträgen zu hören war und mit der Stimme zu arbeiten, aber natürlich auch mit Bildern, die man erzählt, nochmal viel mehr zu fabrizieren, ohne das Bild als Hilfe zu haben, was wir ja im Fernsehen haben, finde ich echt furchtbar spannend. Das ist super. Und schreiben mag ich auch. Ich habe es immer früher geliebt, in der Schule noch einen Relativsatz und noch ein Komma und so weiter und dann ganz lange Sätze zu formulieren. Aber habe dann auch irgendwann gemerkt, naja, gerade beim Moderieren sollte man das wirklich auf das simpelste Schema runterbrechen, was aber wiederum auch eine Herausforderung ist. Ne? Mhm. Manchmal komplexe Sachverhalte ganz einfach zu sagen, weil es natürlich die Zuschauer viel mehr freut, wenn sie es auch einfach verstehen und einfach vermittelt bekommen. Also sowas ist ja auch irgendwie ein Anspruch. Und wie war deine Frage?
ob du dir vorstellen könntest oder dir auch noch geplant hättest, zukünftig mal weg vom TV zu gehen, vom Fernseher zu gehen.
Ja. Genau. Ja. Also ich fühle mich gerade viel zu wohl in dem, was ich mache, dass das jetzt gerade nicht zur Debatte steht. Mhm. Aber ich finde generell in dieser, was ich auch gerade schon angesprochen habe, sich total wandelnden Medienlandschaft, kann es nie schaden, egal wer da auch mal Lust hat reinzugehen, sich einfach breit aufzustellen und auch vom Mindset auf das alles Lust zu haben, weil umso mehr kann man machen, denn es werden natürlich auch immer mehr Synergien geschaffen. Ja. Durch Corona ist natürlich auch in der Medienwelt viel entstanden, dass es leider aber natürlich auch aus Kostengründen, was man ja nachvollziehen kann, gar nicht mehr zu jedem Event wirklich vor Ort geht, sondern wir kennen das, Fußballspiele werden häufig auch aus irgendwelchen Kellerstudios kommentiert und eben nicht aus dem Stadion, um auch Reisekosten, Technikkosten, Leitungskosten zu sparen. Das hat Corona sehr beschleunigt, aber wie gesagt, hat natürlich auch finanziell seine Gründe. Mhm. Und gerade vor diesem Hintergrund ist das natürlich gut, wenn man vielleicht jetzt jemanden, wenn ich ein Chef wäre einer Sportredaktion und sage, ja, ich schicke den Menschen XY irgendwie zu diesem Weltcup, aber dann moderiere mir doch das,
ja.
Dann schreib mir doch aber auch noch einen Text dazu und dann gib mir doch auch noch vielleicht einen kleinen, also ich übertreibe jetzt, aber einen kleinen Radiopodcast. Und, ja. Und schon wäre es ja total sinnvoll, alle drei Dinge zu können, allein auch, um so aufgestellt zu sein, um noch zum Sport geschickt zu werden. Und das ist finde ich, erstens spannend, aber zweitens auch für die Zukunft der ganzen Branche nicht unwichtig, wenn viele mit diesem Mindset da reingehen würden.
Und gerade in der heutigen Zeit der Social Media ist vielleicht eine der, ich will nicht sagen wenigen, aber schwierig, doch ich sage trotzdem wenigen positiven Dinge des Social Medias, des Influencers und so weiter, dass man das ja heutzutage auch Learning by Doing selber machen kann. Also gerade was das Aufnehmen von Sachen angeht,
super.
Was das Schneiden ja. angeht, was das Einplanen angeht, was das alles, was das und so weiter, das kann man ja Learning by Doing heutzutage
das selber stimmt machen. Allerdings. Ne? Also das ist wirklich so, da komme ich noch aus einer Generation, da, wie ich vorhin meinte, die ersten Gehversuche so als Schüler, ich weiß gar nicht, was ich hatte, Nokia 5110, da konnte ich jetzt noch nicht schöne Bildaufnahmen mitmachen. Und ja. Genau, also jeder, da hast du völlig recht. Also ich meine, Handynutzung und wenn man manchmal die Zeiten sieht, die man auf den Bildschirm guckt pro Woche und so,
ja.
Da gibt es sehr viel Negatives. Aber es hat natürlich auch was für sich, dass man sich als Mediennutzer ja selber schon viel leichter ausbilden kann. Mhm. Ne?
Das
ja. stimmt, da, ein guter Punkt.
Ja. Hast du ein Credo, Lebensmotto oder sowas ähnliches?
Ich habe ein bisschen Vertrauen im Leben gesammelt, dass am Ende alles gut wird. Und deswegen habe ich, glaube ich, so ein Grundgefühl in mir drin, was mir ein Vertrauen zum Leben schenkt. Und ich finde, wenn man mit Vertrauen durch die Welt geht und mit einer Einstellung dazu, die, wie ich es auch vorhin schon meinte, mit Werten und Respekt zu tun hat, dann kommt es oft so auch zurück. Es schallt rein, wie es rauskommt, um das Credo vielleicht da auch so zu sagen. Aber, aber es geht schon in die Richtung, wenn ich Dinge mit einer positiven Einstellung angehe, dann gibt es Stolpersteine und dann gibt es auch Dinge, die einem in den Weg kommen. Und das ist auch auf so einem beruflichen Weg so. Das ist im Sport so. Da gibt es auch wieder immer wieder Menschen, die diese Zitate prägen. Ich bin einfach einmal mehr aufgestanden oder so, ja. Aber am Ende ist es die Einstellung, die irgendwie entscheidet. Und es gibt diese tolle Rede, Roger Federer, wenn ich nochmal zu meinem Lieblingssport Tennis kommen kann, der nach seiner Karriere an einer Uni in den USA gesprochen hat. Und er ist nun mal einer der greatest of all times GOAT im
wenn
Tennis.
Wenn nicht der.
Er sagt in dieser Rede, dass er knapp, wenn überhaupt, knapp über die Hälfte seiner Punkte im Tennis gewonnen hat. Also ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl das war knapp über die Hälfte. Das heißt im Umkehrschluss, er hat ja fast die Hälfte seiner Punkte verloren. Also was selbst dieser größte Tennisspieler alles verloren hat. Aber das sollte man sich manchmal bewusst machen. Das, das gehört dazu, zu stolpern und am Ende wird alles gut.
Und es gibt auch viele aus der Medienbranche und aus der Sportbranche, die schon gesagt haben oder die sagen, Niederlagen sind eigentlich das, aus denen du am meisten lernst. Du lernst aus Niederlagen viel mehr als aus Siegen, weil du auch gezwungen bist, mehr davon daraus zu lernen, weil du musst ja das irgendwas musst du ändern, nachdem du verloren hast.
Also, total. Und genauso ist das, wie gesagt, auch bei uns. Deswegen gibt es immer so eine schöne Parallele, wenn wir Live-Sendungen machen, ob nun im Morgen-Mittagsmagazin, in der Heute-Sendung oder im Sport. Unser Anspruch ist natürlich, keine Fehler zu machen, aber irren und Fehler machen ist ja nun mal leider auch menschlich. Und solange wir unser Programm toi 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 nicht KI generiert betreiben, wobei auch da wird es sicherlich sehr viele Fehler geben, solange ist das natürlich so, dass auch Fehler passieren. Und dann gehört das natürlich wirklich dazu, auch aufrichtig dafür gerade zu stehen, aber daraus wirklich zu lernen, das nächste Mal wieder das besser zu machen, noch anschaulicher. Und Fehler können ja auch kleine sein, die, sage ich mal, ehrlicherweise den Zuschauern gar nicht auffallen. Das muss jetzt nichts Inhaltliches sein, aber es kann ja bei uns intern sein, naja, da hätten wir das Licht noch besser hinstellen können oder was auch immer. Ja, ja, solche kleinen Dinge, die aber am Ende das Gesamtprodukt viel schöner machen. Und dann sind wir auch wieder bei diesem spannenden Sportproduktion, also jeder, der das Licht aufstellt, der mir den Anstecker vom Mikro gibt, es ist am Ende so eine Teamarbeit, dass dieses Gesamtprodukt hoffentlich gut wird. Mhm. Und da ist es dann natürlich so, dass ich einfach hoffe, dass man sich das auch so mitnimmt. Genau das, was wir in den Medien so lernen, aus Fehlern kann man besser werden.
Ja, absolut. Florian, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich kann gar nicht genug Danke sagen, dass du hier bei Sportsfreunde bei diesem noch kleinen Podcast, wir hoffen, es wird ein bisschen irgendwann...
Es wird immer größer.
...hier mit dabei warst. Hat mir mega Spaß gemacht. War mir eine ganz, ganz große Freude und Ehre, dass du hier mit dabei warst. Und ich hoffe, hat dir jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht.
Total, Mirko. Super. Ich finde es auch toll. Du bist selbst so ein sportleidenschaftlicher Typ und deswegen... Ich mich auch die ganze Zeit schon drauf gefreut.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Kann ich nur so zurückgeben. Ich wünsche dir beruflich, persönlich alles Gute. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst. Danke.
Genau. Hab vielen Dank. Dir auch alles Gute. Und wir sehen uns ganz sicher und hören uns ganz bald mal wieder.
Definitiv.
Ein Fan wartet stundenlang vor dem Dakota Building in New York. In der Hand hält er das neue Album von John Lennon, Double Fantasy. Lennon kommt aus dem Gebäude, bleibt stehen und unterschreibt ihm freundlich das Cover und fragt sogar noch, "Can I do anything else for you?" Und nur wenige Stunden später erschießt derselbe Mann John Lennon. Aber warum tötet ein Fan sein eigenes Idol? Bei Tatort Musik rekonstruieren wir heute nicht nur das Attentat auf einen der berühmtesten Musiker der Welt, den Mord an einem der berühmtesten Musiker der Welt, sondern die verstörende Geschichte einer Bewunderung, die irgendwann in Enttäuschung, Projektion und Gewalt umschlägt. John Lennon, tödliche Enttäuschung, jetzt bei Tatort Musik, überall, wo es Podcasts gibt.